Laut gedacht. Der Late Night Talk auf Köln Campus.
Ja, hey Leute, wie geht's? Laut gedacht, das ist das Format, das Podcast-Format hier bei Köln Campus auf der 100,0 zur Bestzeit, Primetime, 22 Uhr. Jetzt geht's ab. Hier werden die eiskalten Inhalte auf jeden Fall abgefeuert. Heute geht's um das Thema Sprichwort. Ich habe an meiner Seite
Iman Seid.
Und Danny Dufourier.
Hey, hey. So, und wir werden gemeinsam jetzt in den nächsten mindestens 90 Minuten über das Thema Stichwort reden, wie es auf jeden Fall noch nie im Radio geschehen ist. Denn wir kümmern uns auch um die kleinen Dinge. Erstmal zu euch. Was sind denn so Berührungspunkte mit Sprichwörtern, die man so grundsätzlich hat allgemein? Man findet die überall, oder? Schon ziemlich.
Ja, auf jeden Fall. Also man wird eigentlich unbewusst ständig damit konfrontiert. Man nimmt das natürlich gar nicht so wahr unbedingt, weil es eben schon so im Alltagsgebrauch drin ist. Aber man findet sie in Büchern, in Liedern und auch in der normalen Alltagssprache auch oft.
Ja, ich finde auch so, es gibt dann auch so typische Sprichwörter, die ja so auf eine bestimmte Region so zugeschnitten sind. Also die sind halt auch irgendwo nicht nur einfach Alltagsgegenstand, sondern halt auch ein gewisses Kulturgut. So, was du in einer Region als Sprichwort super gängig findest, das ist so 100 Kilometer weiter unbekannt. Man findet sie sehr viel und manchmal werden sie dann auch gerne so in Büchern zusammengepanscht. Darüber würde ich auch gerne heute reden.
Ja, ich meine, erstmal zur grundsätzlichen Unterscheidung, bevor du weiterredest. Es gibt ja Personen, also du hast gerade auch gesagt, wie alt Sprichwörter sein können. genau, und wenn ein Sprichwort zum Beispiel von einer historischen Person kommt oder die Person klar ist, von der es kommt, ist es anscheinend ein geflügeltes Wort. Nur um kurz mal zu teasen auf, wie unfassbar viele Subgenres an Sprichwörtern es gibt. Was wolltest du sagen jetzt mit Sprichwörtern, die zu Büchern zusammengepanscht werden?
Ja, es gibt ja solche Sammelbände, die ja fast nur aus Zitaten, geflügelten Wörtern und so Sprichwörtern von solchen historischen Personen und anderen Promis so zusammengefasst sind. Also solche Bücher, die werden ja auch in Massen verkauft. Es ist sehr, sehr interessant. Das ist oft. Ob das ernsthafte Literatur ist, weiß ich nicht, aber macht sich offensichtlich ganz gut als Geburtstagsgeschenk.
Ich meine, du klangst vorher slightly aufgeregt deswegen. Was regt dich denn an sowas auf? Oder unterstelle ich dir da gerade was?
Ja, mich regt es auf, wie ob es tatsächlich so stimmt. Also ob dieses Zitat jetzt zum Beispiel von Albert Einstein stammt oder doch von Dolly Parton oder was weiß ich. So, ich habe das Gefühl, solche Zitate oder Sprüche oder halt geflügelte Wörter, ich stelle mir da halt immer die Frage, wie nachverfolgbar sind die wirklich? Und vor allem so warum ist das so populär geworden, dass man sich so 20.000 Sprichwörter in so ein Buch zusammenpackt? So, das wird offensichtlich in Massen verkauft, aber ich kenne jetzt niemanden so in meinem Freundeskreis, der jetzt ernsthaft solche Sprichwörterbücher bestellt oder liest.
Ich meine, die knallharten Fakten dazu kriegen wir ja wahrscheinlich sowieso gleich, wenn ich hier schon auf Imans Laptop rüberschieren kann.
Aber ich finde, also ich könnte mir auch vorstellen, es klingt ja einfach schön. Es ist ja, also es gibt ja ganz viele stilistische Mittel in Sprichwörtern. Und ich muss gestehen, ich habe mir so ein Buch nicht gekauft, aber bei Kalendern hat man das ja auch oft, dass da auch Sprichwörter drinstehen. Und ich finde, wenn sie drinstehen, dann sieht's noch mal hübscher aus, weil ich freue mich dann immer auf die andere Seite zu zu blättern, weil ich dann sehe, oh, ein neues Sprichwort, das kann ich mir jetzt heute durchlesen.
Ist das so? Bist du ein Fan von Kalendersprüchen auf eine Art?
Kommt drauf an, wie abgedroschen sie sind.
Ja, kommt wirklich immer drauf an, ne? Weil kann auch manchmal ein bisschen corny sein, zum Beispiel. Ich hatte zum Beispiel, um da einmal so eine Anekdote loszuwerden, ist jetzt ein bisschen komisch. Also ich will da jetzt gar nicht weiter ins Detail gehen, aber meine Ex, die hatte manchmal so ein bisschen Anfälle, ne? So, und an einem Abend war das auf jeden Fall ganz, ganz schlimm. Und ich habe bei der Nachbarin übernachtet, ne? Also mit der ich auch gut befreundet war, so dies, das. So, und die hat mit ihrer Mutter zusammen gewohnt, da war ich noch, ich glaube, 16, 17 oder so. Genau, und am nächsten Tag hat die Mutter so als freundliche Geste nach einem total ruinierten Abend so überall so Postkarten mit Kalendersprüchen und so aufgehängt tatsächlich, aber wirklich so auf die pathologische, also es war nicht mehr witzig, sondern überall, wo du hingesehen hast, hast du so einen Motivationsspruch geschaut, und das ganze Aftermath von diesem Abend nochmal viel, viel schlimmer für mich gemacht, das weiß ich. Also seitdem hasse ich auch Kalendersprüche, das ist wirklich unfassbar. Aber ist doch auch schön, dass das manchen Leuten bis zu einem gewissen Maße, ne, weil abgedroschen ist halt auch scheiße, Leuten halt irgendwas gibt, weil ich zähle mich seitdem auf jeden Fall hart nicht dazu.
Das ist ja okay. Wir werden das heute alles noch reflektieren.
Ja, ich kann es ja auch verstehen, so Kalendersprüche, so dass man sich so jeden Tag so ein Blättchen abreißt und dann sagt, oh, ein Konfuzius-Zitat, cool. Aber dass man sich halt so ein ganzes fettes Buch dann kauft, das ist mir schleierhaft.
Konfuzius ist auch schon der Sprichwort-Mensch, oder? Also der hat gefühlt sein ganzes Leben darauf ausgelegt, dieser Typ zu sein, der irgendwie diese Jahrhunderte bis Jahrtausende überdauernden Banger abgefeuert hat. So, weißt du, das ist so, dass wir bis heute noch diese nervigen Sprüche wie so ein Echo, weißt du, wie so ein Echo reproduzieren, so.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass er so ein Hellseher war und wusste so, okay, irgendwann gibt es so ein Rekordebuch und ich will auf jeden Fall als meistzitierter Mensch der Welt in die Geschichte eingehen.
Ist ihm auf jeden Fall bis zu einem gewissen Grad gelungen. Wir reden jetzt die ganze Zeit über die Thematik, über die Thematik Sprichwort. Dabei haben wir doch hier gar keine, Mikrofon ist gerade schön im Weg. So, haben wir gar keine spruchbereite Definition. Die Quelle allen Wissens, Wikipedia. Ja, die international anerkannte Quelle, ja. Darauf hat sich die Menschheit so geeinigt. Sagt, Sprichwörter sind traditionell volkstümliche Aussagen betreffend ein Verhalten, eine Verhaltensfolge oder einen Zustand, die zumeist eine Lebenserfahrung darstellen. Sprichwörter sind wie Redewendungen ein wichtiger Teil des Thesaurus, Thesaurus auf Deutsch? Ich weiß nicht, ich habe das nur auf Englisch ausgesprochen. So Symbol, so Synonymwörterbuch quasi. In fast jeder Sprache. Alles klar. Soweit. So interessant auf jeden Fall.
Ich würde noch gern erklären, was der Unterschied zwischen einem Sprichwort und einer Redewendung ist.
Auf jedensten.
Und zwar ein Sprichwort ist wirklich ein ganzer Satz. Und wie gesagt, gibt es in Sprichwörtern oft sprachliche Bilder. Und sie werden benutzt, um etwas zu erklären oder als Warnung für etwas. Und Redewendungen sind eher sowas wie Tomaten auf den Augen haben. Das muss man dann in einen Satz integrieren und den Satz dann auch an diese Redewendung anpassen quasi.
Genau, während das halbvolle Glas oder sowas, ne, tatsächlich eher einfach eine Redewendung ist tatsächlich. Das ist halt einfach ein Stück aus einem Satz und kein ganzer Satz. Das heißt, ab einem gesamten Satz seid ihr euch sicher, es ist ein Sprichwort. Ab wann ist es denn einfach nur im übertragenen Sinne tatsächlich? Weil man sagt ja auch sprichwörtlich. Man sagt, sprichwörtlich passiert was und meint damit, das passiert im übertragenen Sinne. Meine ich, dass das so ein Ding ist. Ich habe eine Seite gefunden, die nennt sich sprichworte-der-welt.de. Und ich musste instant auflachen, weil hier drin steht eine kurze Definition und darunter die 50.000 Subgenres von Sprichwörtern. Kurz mal zusammengefasst, wir gehen da nicht durch. Ist das ziemlich, ziemlich klar.
Gütig von dir.
Ist ziemlich, ziemlich klar. Aber daraus habe ich zum Beispiel gelernt, dass geflügelte Worte zum Beispiel tatsächlich literarisch Zitate sind. Und ich bin auf einen sehr witzigen Begriff gestoßen, und zwar Parömie. kann das Ganze nämlich auch wissenschaftlich betrachten. Und Wissenschaftler, die sich mit der Thematik Sprichwort auseinandersetzen, sind bekannt als Paröhmiologen. Bei wem sie bekannt sind dafür, das muss jetzt jeder mit sich selbst ausmachen. Scheint mir aber tatsächlich eher so ein linguistisches Ding zu sein, oder? Oder ist das historisch, ideengeschichtlich? Ich habe keine Ahnung. Aber gibt es. Und damit haben wir unseren Bildungsauftrag auch ein Stück weit erfüllt, würde ich mal behaupten.
Easy. Sprichwort auf schlau, Leute, Parömi.
Was ist denn so das Sprichwort, das euch am meisten nachhalt? Also, was sich so am meisten eingeprägt hat? Und habt ihr da so ein klares?
Also, ich glaube, ich denke da halt an. Ja, also wenn man mit Freunden zusammensitzt und man redet über seine Dating-Erfahrung oder wie das letzte Date lief oder so. Und dann denkt man sich so, ja, okay, aber irgendwie ist er total anders als ich. Oder vielleicht auch, man ist irgendwie zugleich oder wie auch immer. Und es gibt halt dieses Sprichwort, Gegensätze ziehen sich an. Gleichzeitig gibt es aber auch dieses Sprichwort, gleich und gleich gesellt sich gern. Und dann denkt man sich so, okay, was stimmt denn jetzt in diesem Fall? Und darüber bin ich irgendwie oft gestolpert, glaube ich, über diese zwei Sprichwörter.
Ja, ein Sprichwort, das wir so seit Jahren im Kopf hängen geblieben ist, steht der Tropfen, hüllt den Stein, und zwar aus dem Grund, weil ich die Bedeutung bis heute überhaupt nicht kenne. Ich verstehe dieses Sprichwort überhaupt nicht. Ich will's aber wissen. Ich will's hier und heute wissen. Was bedeutet dieses verdammte Sprichwort? Steter Tropfen hüllt den Stein.
Let me Google that for you. Steter Tropfen hüllt den Stein. Was heißt das genau?
Also wir haben ja vorher schon darüber geredet. Ich möchte erst meine These vorstellen.
Okay, stell dir erst mal deine These vor. Ich gehe in die eiskalte Recherche.
Ja, wir gucken da mal, ob es stimmt. Und zwar, steter, ja. Okay, das passt. Okay, genau. Also, ein Stein ist ja hart, Leute. Und deswegen ist es schwer, ein Loch in einem Stein zu haben. Außer man knallt ihn irgendwo hin oder bohrt irgendwie rein oder wie auch immer. Und ein Tropfen ist ja was total Leichtes und eigentlich Ungefährliches. Beschädigt aber diesen Stein in diesem Sprichwort, wenn man es jetzt wörtlich betrachtet, ja trotzdem. Und meine These war, dass selbst wenn man stark ist und selbst dann, wenn einem immer wieder kleine, blöde Sachen passieren, dass es einen dann trotzdem irgendwann verletzt und Auswirkungen hat. Ich habe eben noch so ein Side-Fact genannt. Und zwar gibt es zum Glück nicht, aber gab es mal so eine Art Foltermethode, oder nicht so eine Art, sondern eine Foltermethode, in der jemand immer auf einem Fleck stehen bleiben musste. Und von oben kam dann immer so ein kleiner Tropfen runter. Und man denkt sich so am Anfang, okay, es ist nur ein scheiß Tropfen. So, es wird schon nichts ausrichten. Aber nach einiger Zeit tut das oder soll das wohl richtig wehtun und hat in diesem Sinne auch eine Art Konsequenz.
Die Message ist am Ende des Tages auch, beharrliches Vorgehen führt zum Ziel. Also ganz, ganz viele Tropfen auf diesen scheiß Stein feuerst, dann hüllt es den so ein bisschen, weißt du? Der stete Tropfen. Sorgt dafür, dass du. Ja, ist ein bisschen kitschig. Ist allerdings auch nicht unser Spruch, sondern Teil vom Repertoire des griechischen Epikers Scheurilos von Samos.
Wer kennt ihn nicht?
Grüße gehen raus. Shoutouts von Köln Campus an Scheurilos. Nee, aber es ist eines der vielen altgriechischen Sprichwörter. Das heißt wahrscheinlich circa so alt, also nicht so alt, wie es geht, aber schon echt ewig alt. So, das ist
schon
nicht mal
älter
Mittelalter.
Als wir.
Ein paar Jahre älter als wir, durchaus. Sogar. Ja. Ja. Ach ja. Hast du noch was zum Thema Sprichwörter herausgefunden, was man droppen kann? So Fun Facts?
Und zwar, ja okay, Fun Facts nicht, aber Sprichwörter Facts. Gibt es halt, um den Menschen eine Art Orientierung zu geben, weil man halt bestimmte Sachen dann, also sie bieten halt Hinweise darauf, wie man sich in einer bestimmten Situation verhalten kann oder wie man über eine Sache denken kann. Und dementsprechend kann man da dann direkt eine Position zu beziehen, ohne eigentlich viel nachzudenken, wenn man sofort an ein Sprichwort denkt oder an eins genannt bekommt. Und hoppala, hier hat sich irgendwas so komisches bei mir geöffnet. Genau, es gibt einem halt so ein Gefühl von Kontrolle. Und zu den dazu, dass Sprichwörter halt auch total widersprüchlich sein können, wie das, was ich eben schon genannt habe, Gegensätze ziehen sich an oder gleich und gleich gesellt sich gern. Man pickt sich halt in einer bestimmten Situation das raus, was man halt intuitiv glauben möchte und oder was man erwartet. Und das kann zu einem sogenannten I knew it all along Effekt führen, so heißt dieser Effekt tatsächlich. Mhm. Und genau, dann passiert zum Beispiel irgendwas und hinterher denkst du so, ah, okay, ich wusste es doch, Gegensätze ziehen sich an, so quasi, ne? Ja, und ich möchte eigentlich gar nicht so viel am Stück reden. Vielleicht sagt ihr auch noch irgendwas dazu, was ihr dazu denkt.
Mir wird dadurch auch ein bisschen klar, warum man auch manchmal, also zum Beispiel, als du gerade gesagt hast, irgendwie, du kamst irgendwie aufs Thema Dating-App zu sprechen vorhin, weißt du?
Dating so. Allgemein, ja.
Genau. Und da musste ich auch direkt an ein bisschen Schwund ist immer denken. Ich weiß auch nicht, warum automatisch, was das bisschen Schwund ist immer. Da musste ich automatisch daran denken. Ich weiß jetzt auch nicht, was das über mich als Menschen aussagt, so tatsächlich. Nee, aber genau, also das kann ja, also irgendwas verbinde ich damit ja offensichtlich, ne?
Ja.
Das heißt tatsächlich, also es ergibt schon Sinn, dass man sich das nimmt, was assoziativ einem am besten in den Kram passt, so.
Ja. Also es kann halt auch den Selbstwert erhöhen, weil es einem halt Trost spenden kann. Zum Beispiel sowas wie Pech im Spiel, Glück in der Liebe. Und dann denkst du so, okay, gerade lief richtig scheiße. Aber ey, in der Liebe wird es dann gut laufen. Auch wenn es an sich nicht wirklich Sinn ergibt, weil es ja nichts miteinander zu tun hat.
Glück in der Liebe, oh. Pech im Spiel, sag ich immer.
Oder wenn wir schon beim Thema Dating bleiben, andere Eltern haben auch schöne Kinder. So, dass ja. So wenn mal etwas nicht geklappt hat, liebesmäßig tröstet man sich halt dann so auch damit.
Ja, genau.
Ja.
Man fühlt sich auch immer mehr rechtfertigen, ne, tatsächlich. Also so, das schon. Ist tatsächlich, man versucht sich irgendwie seinen Weg schon cool zu reden mit so catchy Sprüchen.
So nach dem Motto Schwamm drüber.
Ja.
Ja,
Schwamm drüber auch wieder eine Redewendung. Ich finde, diese Sachen sind alle super nah beieinander, tatsächlich.
Schwamm drüber, woher kommt das? Das muss doch älter als SpongeBob sein, oder?
Safe.
Ja.
Ein bisschen.
Ich find's aber witzig, wenn es so aus...
Ein Schwamm macht sauber, deswegen bestimmt.
Ja. den Dreck erstmal schön aufwischen.
Ja. Okay, ich möchte euch noch zwei Theorien vorstellen. Und zwar gibt's da noch die Theorie der Autonomie. Und zwar, damit man, weil Sprichwörter eben Erklärungen für eine bestimmte Situation liefern können, zum Beispiel das Sprichwort kein Rauch ohne Flamme, kann dazu dienen, sich selbst irgendwie zu reflektieren. Und zwar, wenn du, keine Ahnung, bleiben wir wieder bei Beziehung, wenn du dich wegen irgendwas Kleinem eigentlich streitest, wie, ich weiß nicht, irgendwer hat den Müll nicht rausgebracht oder so, und die Tatsache an sich, und dann bricht halt so ein richtig großer Streit aus, aber nicht wegen der Sache an sich eigentlich, sondern weil vorher schon so viele Sachen da waren und weil es eigentlich in der Beziehung selbst so Konflikte gibt und nicht nur wegen dem Müll rausbringen oder nicht. So. Dann gibt es noch eine Impftheorie, in der Sprichwörter als Warnung dienen. Dadurch kann man dann halt schlechte Zeiten vorhersagen, also schlechte Erfahrungen dann auch. Und durch dieses, durch diese Verbildlichung, wenn man sich das so vorstellt, das soll halt quasi gegen demotivierende Effekte impfen. Deswegen heißt es Impftheorie. Das soll halt, genau, also dass man es dann einfach besser bewältigt und schlechte Zustände besser akzeptieren kann.
Finde ich beides relativ plausibel. Ich überlege gerade die ganze Zeit, ob es auch negative Sprichwörter gibt. Ich finde das total nah an so Songtexten, was ja so ein Soundtrack ist, mit dem du dein Leben begleitest. Mit einem kleinen Unterschied, dass du dich mit Sprichwörtern hauptsächlich pushst, habe ich so das Gefühl, oder dir was schönredest. aber nie so dieses, beim Musikalischen gibt es ja auch dieses niederschmetternde, okay, meine Freundin hat sich von mir getrennt und ich muss jetzt in meinem kleinen Kabuff, weißt du, diesen Joy Division Song zum 10. Mal hören, so, weißt du, so. Ja. Und das gibt es ja in Sprichwörtern anscheinend gar nicht. Vielleicht wäre das eine Marktlücke. Negative Sprichwörter.
Negative Sprichwörter.
Wird eh nichts, Leute.
Gott, was war das? So, da fallen mir noch solche... Oh, es gibt doch da solche cheesy Sprüche und Sprichwörter, die man sich vor 10 Jahren bei SchülerVZ oder Horace mit OW oder irgendwelchen anderen Seiten, wo Kinder und Jugendliche herumgetummelt sind, dann so aufgeschrieben hat. Da gab es irgendwie zum Beispiel so eine quasi Antwort auf die Zeit halt alle Wunden. Mhm. Namens die Zeit heilt nicht alle Wunden, man gewöhnt sich nur an den Schmerz.
Oh ja, oh ja, oh ja, ganz schwierig. Generell diese Facebook, also Meme-Pages kannst du es ja gar nicht nennen, wirklich diese Sprüche-Pages einfach tatsächlich.
Das waren damals so Schüler-VZ oder Schüler-CC-Zeiten, so Gruppen.
Das ist ja gefühlt, ja, das ist ja aber ja. Gefühlt von Content her auch das Gleiche, oder?
Ja,
tatsächlich. Ob du es jetzt auf Facebook findest oder auf SchülerVZ, reden wahrscheinlich vom selben.
So. Ja.
Oder? Oder war das auf SchülerVZ noch schlechter? Vielleicht war ich auch nicht drin.
Also ich war nicht auf SchülerVZ, aber ich war auf SchülerCC und da war es so, dass man tatsächlich so Gruppen hatte, also so richtige Mini-Communities, so, die einfach nur so irgend so einen deepen Spruch als Gruppentitel hatten. Und das war so im Kern aber halt so genauso eine Labergruppe wie sonst was. Also okay. Mit irgendwelchen random Spielen oder um sich hier so den 12-year-old Lebensschmerz aus der Seele zu texten.
Ja, bei SchülerVZ waren das aber auch Gruppen. Wo auch dann einfach diese Spiele gespielt wurden.
Ja, ich glaube, das waren im Grunde genommen auch die gleichen Sachen, nur von, also die gleichen Seiten, nur von anderen Betreibern.
Vielleicht.
Ach ja, ja, genau, so viel dazu. Sprichworte der Welt.de sei nochmal empfohlen. Ich mache hier kurz nochmal Fanservice tatsächlich, weil ich in der Sendungsankündigung geschrieben habe. Ich sag, was eine Sentenz ist. What the fuck is a sentence, habe ich geschrieben.
Ja.
Ich möchte den Leuten. Ich weiß es leider selbst nicht. Also ich bin so. Sentenzen sind nach sprichworte-der-welt.de. Das ist meine Quelle. Also Leute, nicht für ganz so voll nehmen. Eine kurz und kräftig ausgesprochene Wahrheit in Satzform. Mhm. Im Unterschied zu Sprichworten sind sie nicht volksläufig. Sie vermitteln Lebenserkenntnisse in philosophisch betrachtender Art. Autor und Quelle einer Sentenz sind meist bekannt.
Ja gut, das ist ja schon ein Unterschied. Also in Sprichwörtern ist es ja so, dass man oft nicht weiß, was die Quelle davon ist. Oder
genau. Da ist ja auch die Abgrenzung zum geflügelten Wort einfach, wie ich vorhin ja gesagt habe. Ja. Mhm. Ja, krass. Also kurz und kräftig ausgesprochen, das sind die großen Kriterien. Das finde ich halt auch gut.
Ja.
Also
und ein bekannter Urheber.
Und bekannter Urheber, das stimmt tatsächlich.
Find's auch
gut.
Lustig bei Sprichwörtern, dass die so kulturell angepasst werden. Zum Beispiel sagt man in Deutschland, das ist nicht mein Bier. So. Und in England sagt man zum Beispiel, it's not my cup of tea. Also dieses Getränk wird so an daran angepasst, was man in diesem Land, also quasi trinkt.
Ja, Deutschland Bier ist ja, ja einfach eine Assoziation, Kultur. So, klar.
Ja.
Ich finde es auch an der Stelle auch sehr schön anzumerken, dass es einfach Sprichwörter gibt, die einfach nicht in andere Sprachen zu übersetzen sind. Also ich habe leider nicht so die Russischkenntnisse, aber so kurzer Hintergrund, meine Eltern sind Russlanddeutsche und die haben auch, da sie natürlich auch MuttersprachlerInnen in dieser Sprache sind, natürlich auch jede Menge Sprichwörter. Und so, als ich klein war, habe ich dann immer gefragt, so Mama, was heißt das? Und meine Mutter hat richtig gestruggelt, das dann auf Deutsch zu erklären, weil es nichts Äquivalentes in der deutschen Sprache gibt.
Ja.
Ja, das ist echt schwer. Manchmal können ja nicht mal bestimmte Wörter in eine andere Sprache übersetzt werden, weil sie dann nicht die gleiche Bedeutung haben. Ne?
Übermorgen.
Übermorgen?
Übermorgen und vorgestern. So, das sind so Wörter, ja. Die okay, du kannst das im Englischen zum Beispiel so aufdröseln, the day after tomorrow oder the day before yesterday. Aber so ein kurzes, knackiges Wort hast du dafür nicht.
Ja,
ist ja stimmt. Generell im Deutschen so, dass du Wörter ja so unendlich lang machen kannst und dadurch so Wortkonstruktionen kriegst, die du halt in keiner anderen Sprache hast gefühlt, weil, keine Ahnung, du hast 50.000 Schritte, aber hast sie halt in einem überlangen Wort beschrieben, so, weißt du? Ja, ich glaube, das macht die Übersetzung aus dem Deutschen manchmal auch, also oder ins Deutsche auch automatisch immer ein bisschen schwierig. Ey, wollen wir zu dem Punkt der Sendung vielleicht ein bisschen in Musik reinhören? Ich,
Mokka!
Ey! Genau, ich habe ausgewählt für die Songs, die jetzt erstmal gespielt werden, Optimistic von Radiohead. Da sagt er, you can try the best you can, the best you can is good enough. Das klingt für mich schon wie so ein Sprichwort, weißt du? Ich finde es halt so super schön, ich finde es halt cool.
Tom York, halt, der Kalendersprüchler.
Ey, volle Kanne. Und Optimistic wahrscheinlich auch der einzige halbwegs optimistische Song von Radiohead, weil alles andere ist einfach übertraurig. Und danach gehen wir zu KIZ. Ja, das sind so für mich die geflügelten Worte auch aus dem Alltag. So, weißt du, die Sprichworte des Alltags. Lass mal auf eine Party gehen, so. Das ist jetzt das letzte Jahr nicht über Alltag gewesen, aber historisch tradiert auf jeden Fall. Es gab mal Partys, so.
Es gab mal Partys, Leute.
Genau.
Wow.
Ja.
Und gleich wird nach diesen beiden Songs wird die Party hier auch weiter abgefeuert mit kranken Inhalten in diesem Podcast. Wir bleiben gespannt. Ja, hi. Weiter geht's mit Sprichwortsendung. Laut gedacht. So schnell kommt ihr uns nicht davon, denn wir haben noch viel, viel über dieses Thema zu reden. Ich habe was vorbereitet und zwar würde ich gern, in Mangelung eines anderen Titels, ich hätte es jetzt genannt, wer hat's gesagt, und zwar habe ich ganz viele Zitate zusammengetragen, die Sprichwörter bzw. geflügelte Worte sein könnten. Und ich nenne jetzt drei Optionen, drei oder mehr Optionen, wer es gesagt haben könnte und ihr erratet das.
Ja, super.
Machen wir dabei. Das jetzt so?
Machen wir so.
Die Antwort ist immer B.
So. Also, erstes Zitat ist, Leben ist... Hallo? Okay, ich dachte... Ist gut, okay, ja, perfekt. Leben ist das, was passiert, während du beschäftigt bist, andere Pläne zu machen. Hat das gesagt... Karate Andi, seit 12 Jahren Hartz-IV-Rapper. Loki del Castillo, Moderator des Podcast-Erfolgsformats Laut gedacht. Oder John Lennon, einer von den Beatles. Wer hat's gesagt?
Die Antwort ist immer B.
C, denke ich mal.
Ja? John Lennon, Danny sagt direkt, das war ich.
Nein, Spaß. Nein.
Die Auswahl war Karate Andi, ich oder John Lennon. Wer war's?
Also dieses Zitat kennt man ja.
Ja, das stimmt.
Ja, ich würde auch von Karate Andi tatsächlich nicht sagen, dass er so krasse Sprüche raushaut. Von daher.
Ja und der Loki. Nein, Spaß.
Also ich habe das gerade ja auch gesagt.
Ja? Ja?
Nein, es ist natürlich John Lennon, da habt ihr vollkommen recht. Das kennt man, ja.
Naja, das kennt man
scheiße,
auf jeden Fall.
Scheiße, Mann.
Hör mal, ich hab doch einen Kalender, wo alle Zitate drin stehen.
Na, scheiße, ey, das ist halt wieder die... Was
hast du gesagt? Das kannte ich tatsächlich aber nicht.
Guck, ich kann es nämlich zum Beispiel auch nicht, aber vielleicht sind wir...
Ich glaube, meine Schwester hat das als WhatsApp-Status.
Na gut.
Nein, oder irgendwer, den ich kenne auf jeden Fall.
So, pass auf. Jetzt, okay. An den Scheidewegen des Lebens stehen keine Wegweiser. War das Christian Lindner, der ein bewegendes Statement aller Augen auf bei der Berufswahl fallen lässt?
Oh.
Friedrich Merz, der circa dieselbe Rede hält? War das Charlie Chaplin, der die Orientierungslosigkeit des Lebens kurz darstellt? Oder Kollege im Rahmen einer Motivationsansprache beim Alpha-Mentoring?
Oh, hör mal, jetzt sind es ja gleich 4.
Das stimmt.
Boah,
das ist schwer. Kannst du das nochmal vorlesen?
Ja. Die an den Scheidewegen des Lebens stehen keine Wegweiser. Christian Lindner, Friedrich Merz, Charlie Chaplin oder Kollega?
Ich weiß beim besten Willen nicht, ob Kollega das so formulieren würde.
Mhm.
Auch nicht bei solchen Reden, oder? Ich weiß nicht. Also, A, B, C möglich. D... Ich glaube ja nicht.
Ich würde A sagen, irgendwie intuitiv. Ich weiß nicht genau, warum. Ich meine, Charlie Chaplin hat ja nur Stummfilme gedreht. Also wahrscheinlich nicht nur, aber ich habe ihn immer als stummen Menschen erinnert.
Der kann gar nicht sprechen.
Der kann gar nicht sprechen. Das war nur ein Synchronsprecher bei Der Diktator. Unmöglich.
Genau.
Ja, also du sagst Christian Lindner.
Ja.
Und du?
Ich sage... Ich bin peer gepressured und sage auch A.
Oh nein.
Es war Charlie Chaplin tatsächlich. Der Stumme hat einmal den Mund aufgemacht und direkt einen absoluten...
Direkt rausgehauen hat er.
Direkt einen absoluten Banger. So, Leben verläuft, du weißt
einfach,
nicht wohin. So, weißt du?
Banger gedroppt.
Die Leute wussten. So, nächstes Ding. Im Krieg haben wichtige Ereignisse unscheinbare Ursachen. Hat das gesagt? Gaius Julius Caesar, römischer Feldherr und Schriftsteller, textet das im Rahmen von einem seiner vielen Kriege, mit denen sich ja, Lateinschüler auseinandersetzen müssen. War das Horst Köhler über den Afghanistan-Krieg, musste danach sein Amt ablegen? War das Napoleon, nachdem er aus dem Exil auf der Insel Elba ausgebrochen ist? Zu dem Zeitpunkt fühlt er noch sein Comeback. Oder war das Kollega im Rahmen einer Motivationsansprache beim Alpha Mentoring? Das Zitat war: Im Krieg haben wichtige Ereignisse unscheinbare Ursachen. War das Julius Caesar, Horst Köhler, Napoleon Bonaparte oder Kollega?
Boah.
Im Krieg haben wichtige Ereignisse unscheinbare Ursachen.
Mhm.
Napoleon würde ich nicht sagen.
Warum nicht?
Boah, ich fühl's einfach in meinen Jellies.
Mhm.
Ich sag Julius Caesar, weil er von Brutus erstochen wurde. Und das hat er bestimmt nicht kommen sehen.
Ich will auch
glauben, dass Julius Caesar das gesagt hat. Vor allem, der war ja halt auch jemand, der tatsächlich Wars geführt hat.
Das ist richtig. Und da habt ihr vollkommen recht. Es ist Gaius Julius. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus an diese zerstochene... Den gibt's nicht mehr, oder? Gibt's den noch? Liegen irgendwo die Gebeine Caesars rum? Ich weiß es gar nicht.
Ich glaube, es ist ein Mythos.
Ich glaube, die sind zu Sand zerfallen. Die findest du vielleicht irgendwo am Mittelmeer. Oder
der ist
wie
Obi-Wan, so, weißt du? So, kurz verschwunden einfach. Und später als Geist wieder aufgetaucht. Naja.
Wie Elvis oder Jesus.
So, nächstes Zitat ist: Der Mensch wird menschlich, wenn die Welt am Brennen ist. War das Konfuzius, bekannt als der Sprichwortmensch? Tony Montana, Kokainhändler im ganz großen Stil aus dem Gangsterfilm Scarface? War das eine Songzeile vom Rapper J.A.W. in seinem Track Optimist? Oder Goethe zu Zeiten der Französischen Revolution? Der Mensch wird menschlich, wenn die Welt am Brennen ist. Wer hat's gesagt?
Ach, verdammt. Ich schwanke so zwischen...
Der Mensch wird menschlich, wenn die Welt am Brennen ist.
Konfuzius, Tony Montana, J.A.W. oder Goethe?
Ich sage nicht A. Ich glaube auch nicht, dass es D ist. Ich tippe tatsächlich auf einen der... Entweder auf J.A.W. oder diesen Kokain.
Tony Montana, genau. Tony Montana. Mr. Scarface. Was sagst du?
Ich gehe auf C. Ja.
Ich hätte jetzt genau das Gegenteil gesagt. Also ich habe so geschwankt zwischen A und D tatsächlich. Und was war nochmal A und D? Konfuzius,
Tony Montana, Rapper J.A.W. oder Goethe?
Also ich denke, dass es... Ja, also Konfuzius dachte ich am Anfang, bevor ich Goethe gehört hatte. Aber irgendwie finde ich, passt Goethe auch ganz gut, weil ich glaube, dass er auch so schreibt oder schreiben könnte oder würde. Mhm.
Danny, du hast C gesagt, ne?
Ja.
Es ist C. Rapper J.A.W. Ich dachte tatsächlich, das wäre so einfach, weil keiner den kennt.
Ich kenne seine Lieder. Außer den einen Song, den du mir gezeigt hast.
Ja. Nee, aber es ist genau. Es ist tatsächlich Rapper J.A.W. offiziell zertifiziert von den Germanisten aus dem Campus. Goethe-Niveau. J.A.W. Grüße gehen raus. Ey, einen großen hier. Komm, Applaus an J.A.W. kurz mal. Ey, was eine Zeile. Und das nächste Zitat. Der Abgrund ist nicht weg, sondern wartet. ist das Kafka, ein Autor, den mein Vater früher immer als arme Wurst bezeichnet hat? Ist das Charles Bukowski vor einem Whisky in der Kneipe? Ist das Kolja von der Antilopengang, der seine Depressionen gefühlt so kompliziert formuliert, wie es geht? Oder Armin Laschet, der seine Hochzeit kommen sieht? Der Abgrund ist nicht weg, sondern wartet. Wer hat das gesagt?
Das ist so hoch für Armin Laschet.
Kafka, Charles Bukowski, Kolja von der Antilopengang oder Armin Laschet?
Ich bin total verunsichert, ne? Ich schwanke zwischen A und C. Was war nochmal C?
Kolja von der Antilopengang.
Ja. Wer war B?
Charles Bukowski.
Charles Bukowski, der Abgrund ist nicht... Der...
Abgrund ist nicht weg, sondern wartet.
Ich sag...
Ich sag auch entweder A oder C.
Komm, ich sag Kafka. Allein, weil es in seinen Werken ja immer so um eben...
Abgrund geht.
Abgrund geht quasi, ja. Ja. Also ist ja immer Kafkaesk.
Er ist gequält von der Bürokratie und seinem Vater.
Ja.
Sein Gesamtwerk kurz zusammengefasst.
Er fühlt sich wie ein Käfer.
Der Abgrund ist nicht weg, sondern wartet. Ja, entweder, ja, ich würde sagen, entweder Kafka oder Bukowski.
Wenn es von Kafka ist, ich sage, es wäre von dem, warte, wie heißt dieses Buch nochmal? Die Verurteilung oder das Urteil oder so? Von Kafka.
Das Urteil gab es auf jeden Fall.
Ja, ich sag es, aber wenn du sagst, das gab's, aber das kann so...
Nee.
Gab's, aber ist es nicht.
Ich wüsste wahrscheinlich, so oder so nicht, woraus genau das hätte, so wahrscheinlich.
Okay.
Ich würde mich da auch anschließen und A sagen. Dann wenigstens versagen wir dann kollektiv zu zweit.
Es ist tatsächlich Kolja von der Antilopengang, der so kompliziert formuliert, wie es geht. Es gibt ganz andere komische Zeilen in diesem Track. Das ist, der formuliert super krass gestelzt. Wartet, ich. Das ist alles wie aus dem Sprichwörterbuch, Leute. Wartet, das. Also ich will nicht flamen, aber das will ich kurz danach sehen.
So, es sagt folgt so, eine literaturwissenschaftliche Analyse des Liedes.
Warte, guck, der nächste. Hier. Aber der Abgrund ist nicht weg, sondern wartet. Ich ziehe meinen Antrieb aus dem Wissen, dass er da ist. Oder warte. Ich hielt mich für eine allwissende Lichtgestalt, doch das war nur das Spiegelbild meiner eigenen Nichtigkeit.
Hat sowas von Nietzsche, ne?
Original. Also, da weiß man auch nicht. Adam Smith, Konfuzius oder Bushido, wer hat's gesagt? So. Ach ja, Leute. Das hat Spaß gemacht. Da bin ich jetzt am Ende meiner Kräfte mit meinen Zitaten tatsächlich. Aber es hat mir einen großen Spaß gemacht.
Easy.
Du hattest noch was mit Sprichwörtern, oder?
Ja, ich hatte noch ein paar Sprichwörter, Leute. Und zwar...
Easy.
Könnt ihr von zu Hause aus mitmachen.
Yes. Jetzt kommt das interaktive Element unserer Sendung.
Ihr seid live dabei, meine Freunde.
Ja.
Wir haben hinten im Getriebe jemanden, der alles notiert, was wir machen und so Strich, so abstreicht, so was wir gut machen an der Sendung.
Okay, fangen wir mit... ich gucke. Okay, fangen wir mit einem an. Wir fangen mal einfach an, ja? Weil es passt jetzt zum Lied, das jetzt gleich kommt, Leute.
Yes.
Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Was könnte das bedeuten? Danny, komm.
Das ist hier, das hat was, glaube ich, mit Eltern und Kind zu tun.
Ja.
Und zwar, dass das Kind sich den Eltern einfach ähnelt. So im Verhalten oder Aussehen oder ähnlichen Dingen. So, da würde ich in diese Richtung gehen.
Ist so ein bisschen wie der Vater, so der Sohn in geschlechterneutral, oder? Also so, weil ist halt nicht zwingend auf Vater oder Mutter gemünzt, sondern du bist einfach nicht weit weg von deiner Elternverwandtschaft.
Du bist auch, ne? Halt der Offspring.
Genau.
Ja. Ja, Leute, war auch richtig. Es geht.
Hey.
Ja, das war noch eins der einfachen, ne? Es wird noch gleich schwieriger. Genau, es geht halt darum, dass man so Charaktereigenschaften und so auch irgendwie vererbt oder so. Und dazu würden wir, also nicht zum Spruch jetzt so direkt, aber es hat so ein, irgendwie so einen Bezug dazu. Es geht nämlich um einen Baum. Natürlich nicht wirklich um einen Baum, sondern im übertragenen Sinne, also so eine Metapher ist das dann. Und zwar wollen wir Baum von Bukahara spielen.
Dann, willst du da noch ein bisschen näher drauf eingehen, oder war das, wie du jetzt...
Ja, wir wollen Baum von Bukahara spielen. Es hat beides was mit Bäumen zu tun.
Okay, Leute. Okay, ich stehe hier, ich mache ein bisschen auf.
Es hat beides was mit Wurzeln zu tun und so mit der Herkunft und so. Ihr könnt das ja so parallel analysieren, wenn ihr da Bock drauf habt. Oder man hört einfach zu und genießt es.
Ja, Leute, ab geht's mit der Rap-Analyse zu Hause. Die Nomenreime werden rausgesucht. Ab geht's, Baum. Ja, Leute, an den Empfangsgeräten, das war Sag mir, wie du heißt, Part 2 Faber, anscheinend in so einer Rockversion, ne?
Ja.
Da wollte ich gerade nochmal. Na gut. Man kann nicht alles haben, da war dann halt E-Gitarre drunter. Uff.
Ja.
Das war richtig doof.
Vielleicht kann man es ganz am Ende noch
ganz normal spielen. In vernünftig.
Genau.
Ach, egal, ja gut.
Vielleicht ist euch aufgefallen, Leute. Im Songtext kam nämlich ein Sprichwort vor. Habt ihr es gehört eigentlich?
Gar nicht. Exakt gar nicht, leider.
Die E-Gitarren haben es massig.
Okay, die beste Ausrede des heutigen Tages. Wirklich. Nee, was hat er gesagt?
Und zwar hat er gesagt, Kleider machen Leute, machen Kleider. Und der erste Teil davon, also Kleider machen Leute, ist ja auch ein Sprichwort.
Das ist richtig.
Genau.
Und auch ein Songtitel von Ben, den Popstar aus den 2000ern.
Ja, und
Ben.
auch so ein Ben. Buch, das ich mal in der Schule lesen musste, glaube ich.
Viele Leute haben sich dieses Bonbon...
Ja, das war auch so eine Geschichte.
Ja, so ein Drama, ne?
Da gab es doch auch irgendwie... War das auch nicht irgendwie mit diesen ganzen Farben so, dass die Klamotten dann verschiedene Farben hatten? Und die Leute da unterschiedlich drauf reagierten. Aber das ist ja auch viel zu lange her tatsächlich, dass ich das Buch leider gelesen habe.
Hm. Ich glaube, ich habe ein anderes Buch gelesen.
Kleider machen Leute.
Ich weiß nicht mehr.
Oder Kleider machen
des
Leute
Kaisers
2.
Scheibenkleister, es war
des Kaisers neue Kleider. Den gibt's auch, das stimmt.
Ja, das stimmt. Ich habe es erstmal fett verwechselt.
Naja.
Gut, Faber hat das ja noch erweitert. Danach sagt er in der Zeile, alles dreht sich im Kreis. Und kann man so sehen, dass er das dann vermutlich auch verdeutlichen wollte, indem er diesen Kreis dann durch die Ergänzung schließt. Aber wie würdet ihr denn das normale Sprichwort, also Kleider machen Leute, deuten? Wie versteht ihr das?
Ein Kleid ist erstmal ein Stück Stoff, so ein Stück zusammen, also so zusammengenähtes Stück aus Stoff. So, und es wird erst zu was Sehenswerten, wenn man es erst anzieht so und es halt dann zur Schau stellt. Ich denke, ich habe gerade diese Laufstege im Kopf mit diesen Fashion Weeks, wo dann die Leute so dann halt auch mit teilweise total crazy Klamotten da auf die Bühne kommen. So, genau. Ja, aber ich habe aber auch das Gefühl, dass die Models auch einfach einiges ausmachen, auch wenn sie natürlich nur gedacht sind, um so Klamotten zu präsentieren. So, ich meine, so ein Kleidungsstück ist halt nicht so special, wenn niemand es trägt.
Du meinst, bestimmte Kleidungsstücke sehen an bestimmten Personen besser aus als an anderen Personen?
Nö, das wollte ich jetzt nicht sagen. Also ich würde Kleidungsstücke sehen für gewöhnlich besser an irgendwelchen Menschen aus. Sie sehen besser aus, also, wenn sie getragen werden. Aber ich glaube, der Charakter so eines Kleidungsstücks kommt auch erst durch die Person. Und ich glaube, vielleicht ist das ja das, was dieses Sprichwort aussagen will.
Was meinst du mit Charakter eines Kleidungsstücks?
wie das Kleidungsstück einfach von nach außen wirkt, so emotional auf eine Person. Ob es jetzt so hübsch oder cool oder verträumt aussieht. So in die Richtung.
Vielleicht so Richtung, Vielleicht auch so Richtung, man repräsentiert sich ja auch mit dem, was man trägt. so ein bisschen, ne? Weil so hätte ich es gedeutet halt. Also, dass man natürlich auch ganz viel über seine Kleidung aussagt, was für ein Charakter man so ein bisschen ist. Und dass das quasi darauf gemünzt ist.
Ja, also geht alles so in die richtige Richtung. Und zwar geht es darum, wie man als Mensch auf andere wirkt, durch seine Kleidung oder durch sein Aussehen. Zum Beispiel wirkt ja eine Person ganz anders, wenn sie jetzt T-Shirt und kurze Hose trägt oder wirklich im Anzug mit Krawatte unterwegs ist. Oder auch jemand mit Reitkleidung oder so, über den denkt man dann erstmal was anderes als jemand, der, ich weiß nicht, nackt rumläuft. Keine Ahnung. Schlammcatching-Outfit irgendwie unterwegs ist oder irgendwie sowas.
Ja, oder so, sag ja auch was über Stände aus zum Beispiel, ne? Tatsächlich, wenn du zum Beispiel so obdachlose Lumpen hast, so gegen halt, maßgeschneiderte Anzüge oder so.
Mhm.
Das ist natürlich ein Unterschied, die Tag und Nacht so.
Ich find's auch interessant, weil, ich habe das jetzt irgendwie so ein bisschen mitbekommen oder viele reiche Leute kleiden sich ja eigentlich ganz normal. Wie ganz normale Menschen.
Außer Dieter Bohlen, der trägt Camp David.
Und nicht mit so, mit so krassen Statussymbolen oder so, ne? Also, gibt natürlich solche und solche, aber ich finde es interessant, dass nicht jeder irgendwie darauf angewiesen ist oder das Gefühl hat, das irgendwie tun zu müssen, mit einer Rolex rumzulaufen und irgendwie krasse, überteuerte Markenklamotten zu tragen oder so.
Loki könnte zum Beispiel einen Track davon rappen. Track rappen über Markenproll.
Markenproll?
Das verdreht sich jetzt so ein Insider, die der geneigte Zuschauer jetzt nicht versteht. Aber ja, könnte ich. Was... Also, Entschuldigung, dass ich das abschmettern muss. Das ist,
ja, das ist ja, okay, da, ja, ist ja eine
alles
andere
gut, alles
Geschichte.
Gut. Nee,
das
aber.
Das könnt ihr aber nachhören.
Was ich tatsächlich sagen wollte, ist, es gibt so einen Rap-Track von der Burda-Erbin tatsächlich. Also von der Erbin eines der reichesten Verlagshäuser, die es gibt. Und die dann quasi sagt, also ich will da jetzt keine Promo für machen, deswegen umschreibe ich, ne? Mhm. Und die sagt so, Privilegien sagen gar nichts aus, ich sehe aus wie einer von euch, ich bin auch aus Fleisch und Blut. Und das ist halt wahrscheinlich eine der reichsten Personen, die in Berlin wohnen, weißt du, wie ich meine? So, und die war halt so ein Track so von wegen, ja, es macht mich doch nicht besser als ihr. Und du denkst so, ja, aber... Weißt du, das umfasst halt nicht das Problem. Da läuft die halt auch komplett normal rum. Die macht sich das so zu eigen für so eine Agenda, die ich ganz, ganz komisch finde tatsächlich. Ne? Das wollte ich nur so assoziativ dazu gesagt haben tatsächlich. Weil daran erinnert mich das. Ja.
So, abschließende Frage an der Stelle. So, was sagt eure Kleidung eigentlich über euch aus? Also meine Klamotten sagen aus, dass ich verdammt gut in High-Waist-Jeans aussehe.
Guck. Meine Kleidung sagt aus, dass ich stabiler KIZ-Fan bin.
Meine Kleidung sagt aus, dass ich gerne schwarz trage.
Das ist echt gemein. Sie trägt den Rollkragenpullover, ja. Das
Was?
Du trägst einen Rollkragenpullover.
Ja, ich dachte, es ist kalt. Aber gleichzeitig ist der Bauch frei. Ich bin verwirrt.
Ja, ich bin sogar ein bisschen zu leicht gekleidet. Und ich habe halt doch einen relativ dicken Pulli an. Ups.
Eigentlich schon. Ja, keep it basic.
Ja, Kleider machen
Schwarz.
Leute. Kleider machen Leute. Deine Kleidung macht dich zu einem anderen Charakter quasi. So kann man es ja zusammenfassen tatsächlich.
Ja.
Dann war meine Vermutung einfach im Grunde genommen nur umgekehrt. Ich glaube, ich hatte auch einen Gedankendreher drin. Egal, nächstes Sprichwort.
Okay, nächstes Sprichwort. Es wird schwieriger.
Oh!
Der Fisch stinkt vom Kopf her. Der Fisch stinkt vom Kopf her.
Der Fisch stinkt vom Kopf her.
Ja, da müssen die beiden überlegen.
Ich habe das Gefühl, das hat irgendwas mit Intelligenz zu tun.
Ja, also, der Fisch stinkt vom Kopf her.
Ja. Der Kopf vom Fisch, der stinkt.
Ja, genau. Also kann wirklich so auf ekliges Gedankengut hinweisen, das stimmt schon. Ne? Also so von wegen, was du denkst, ist Kacke und deswegen riecht dein Kopf entsprechend. So in die Richtung denke ich gerade.
Ja.
Aber ich habe auch so eine komische, weißt du, manchmal ragen Fische auch aus dem Wasser. Ich denke gerade, wenn so ein Fisch aus dem Wasser ragt, nur mit dem Kopf, aber ansonsten noch im Wasser drin ist. Mm. Ob das nicht damit irgendwas zu tun hätte.
Kurz die Lage abchecken.
Ja, genau, genau. Und dann merkt man schon, der ist ekelhaft. Irgendwie so.
Der ekelhafte Fisch.
Ich sag erstmal, es weiß auf ekliges, also der denkt eklig. So in die Richtung.
Also, ja, meine Frage ist dann natürlich, was ist mit dem Rest des Körpers? Mhm.
Der Kopf ist ja auch das Erste, was sich anschwimmt von so einem Fisch, ne? Vielleicht ja. Auch so, also der Fisch stinkt vom Kopf her vielleicht auch, könnte sowas heißen wie, man merkt direkt, das war faul.
Mhm.
So in die Richtung.
Mhm.
Das würde ich einloggen, das klingt so plausibel, ey, Loki del Castillo, du bist einfach eine Legende.
Warte doch erstmal, ob es richtig ist.
Scheiße. Ich wollte dich hier so richtig unsympathisch mal selbst loben. So. Das ist
ja, ich habe am Anfang ja auch schon Sendung. Total falsche Sachen gesagt.
Boah.
So, Danny.
Das ist sehr, sehr schwierig. Ja, also ich hänge mich daran auf, was eigentlich mit dem Rest des Körpers des Fisches ist.
Das ist so ein guter Gedankengang.
Egal, mir fällt jetzt, mir kommt jetzt der Gedanke so, egal wie gut so man so körperlich aussieht, im Hirn kann halt so die Grütze im Hirn kann einfach alles ruinieren. So. Und deswegen stinkt der Fisch vom Kopf her. So. Ist natürlich, ich kenne das Sprichwort da ja auch überhaupt nicht. Deswegen könnte es auch was komplett anderes sein, aber so, das ist meine wilde Danny Jouffrier-Theorie. Kannst noch so gut aussehen, so wenn du nichts in der Birne hast, dann stinkst du.
Ja.
Keine Ahnung. Okay.
Genau, ich kannte dieses Sprichwort auch nicht, deswegen habe ich es mir auch ausgesucht. Und zwar, das Sprichwort wird halt vor allem für Teams oder Unternehmen benutzt quasi, also angewendet. Und zwar geht es darum, wenn an der Spitze etwas nicht stimmt, dann zeigt sich das halt auch in der ganzen Gruppe und im ganzen Unternehmen wieder. Und genau, verweist quasi auf schlechte Führungsarbeit.
Warum denn auf Fische bezogen dann zwangsläufig? Weil Fische stinken, oder? Also ist das
vielleicht, keine Ahnung.
Okay.
Der Fisch, also... Ja. Ja.
Also wenn es nach Fisch riecht, riecht es ja auch nicht angenehm. So, das kann man ja auch sagen.
Ja.
Komm, einigen wir uns drauf. Wir haben es dechiffriert.
Das klingt plausibel.
Yes.
Klingt plausibel. Bin ich bei dir. So. Seid ihr bereit?
Ja.
Immer.
So. Lieber den Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach.
Oh nein. Oh.
Ein Spatz in der Hand ist schon mal unwahrscheinlich. Ne? Also ist schon ein krasser Glücksfall, wenn du irgendwie einen Spatz in die Hand kriegst und dann so richtig dieses kleine, schutzlose Wesen in deiner gigantischen Überpranke hältst.
Ja, das Baby.
Und, ja. Eine Taube auf dem Dach hingegen.
Was macht eine Taube auf dem Dach?
Kacken so. Und eklig sein.
Ja.
Ich bin kein Taubenfan allgemein tatsächlich. Ich sag direkt, ein Spatz fangen ist etwas, was unwahrscheinlich ist und tendenziell, also ein Spatz ist ein schönes Tier.
Mhm.
So, und eine auf Taube der anderen Seite finde, also da kann sich jetzt jeder wirklich selbst ein Bild von machen. So eine Friedenstaube ist ja auch was Geiles, so eine weiße oder so, aber so eine städtische Taube ist halt...
Die Ratten der Luft.
Genau, und chillt halt meistens am Müll, so, weißt du? Deswegen kann die ja auch aufs Dach kacken, aber mir als zur Miete wohnender Mensch in einer 13 Quadratmeter Wohnung wäre das, glaube ich, relativ egal, wenn eine Taube auf mein Dach kackt. Deswegen weiß ich nicht, ob das so Leute stören würde, die sich wirklich so Haus kaufen oder so.
Ich habe das Gefühl, das hat auch mit etwas mit zwischenmenschlichen Beziehungen zu tun. Nicht mal unbedingt romantische Beziehungen. Dass man sich irgendwie nicht so mit, also nicht mit so dem mittelmäßigen zufrieden gibt, sondern halt doch irgendwie nach was Besserem sucht und dann versucht halt diesen Spatz zu catchen irgendwie. Aber könnte auch einfach wieder nur eine richtig wilde Theorie von mir sein.
Wir müssen ja auf irgendeine Message schließen. Ich glaube, das ist halt wirklich so ein bisschen das Problem, weil was das klar aussagen soll, weiß ich auch nicht. Eben. Wie war das Zitat nochmal? Also kannst du das ganz kurz nochmal wiederholen?
Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach.
Keine Ahnung. Lieber greifst du. Da greifst ein Ding und es ist extrem unwahrscheinlich, dass du das geschafft hast. Und lieber machst du das. Also so eine generische, dumme Stadttaube auf dem Dach zu haben. Aber was sagt mir das denn? Ergreife deine Chance, bevor du deinem tristen Alltagsleben entlang gehst.
Verfolge deine besser, Träume. So. In yourself.
So. Und dann fängst du auch so einen schönen Spatz. Weißt du, es ist doch nicht so schwierig einfach. Weißt du? So würde ich das sehen.
Schöne Interpretation, aber nein. Es war aber auch ein bisschen gemein von mir. Euch fehlt nämlich eigentlich eine Hintergrundinformation. Und zwar bezieht sich dieses Zitat auf eine Zeit, als man Tauben noch gegessen hat. Und Spatzen eben auch. Und genau, dieses Sprichwort, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach, soll aussagen, dass man sich auch mit Kleinem zufrieden geben soll. Und weil das eben immer noch besser ist als nichts. Den Spatz hast du nämlich laut dem Sprichwort in der Hand, aber die Taube ist halt auf dem Dach und auf dem Dach erreichst du die Taube nicht.
Gut. Ich meine, aber da haben sie sich wirklich auch den einen Aspekt rausgesucht, in dem so eine Taube geiler ist als ein Spatz, ne? Also wenn es so um die Fleischmenge so angeht, dann okay, meine Winke, weißt du? Also das ist wie ansonsten auf nichts übertragbar. Aber geil, ja gut.
So. Dann das nächste ist, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul.
Ja, was du geschenkt bekommst, akzeptierst du. So egal, was du bekommst.
Ja, man nimmt, was man bekommt, so mäßig. Genau. Ist es ja, ne? Ja.
So, man beschwert sich einfach nicht über Geschenke.
Also jetzt das im
nicht offensichtlich über Geschenke.
Ich fühle mich jetzt wie so ein Kind, das ich saß mal vor einer Matheprüfung und habe einfach das Ergebnis erraten. So fühle ich mich gerade, weil es ist ja relativ klar, dass man weiß, was einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul bedeutet. So. Wenn man das jetzt im Kleinsten ausklamüsert, so von wegen, warum man dem jetzt nicht ins Maul schauen soll und warum das jetzt genau heißt, so gib dich zufrieden mit dem, was du hast, das weiß ich auch gar nicht. Also was kann denn einem geschenkten Gaul? Ach ja, weil, okay, wenn der geschenkte Gaul so ein richtig ekelhaftes Gebiss hat, ist auch scheißegal, weil er ist ja geschenkt. So in die Richtung, weißt du? Deswegen schaust du dem eh nicht ins Maul, sondern nimmst ihn einfach als gegeben. So würde ich das sehen.
Oder ich meine, das kommt wahrscheinlich auch aus einer Zeit, in der man halt auch so tatsächlich solche Tiere einfach verschenkt hat. Irgendwem halt gegeben hat und hier so, hier, für dich.
Damals gab es noch sowas wie Nixenliebe, weißt du? Das ist halt so die Sache. Heute gibt es diese Werte ja gar nicht mehr.
Ja, das war sogar richtig. Es kommt wirklich aus einer Zeit, wo man Pferde verschenkt hat. Und darauf geht das dann halt auch zurück. Und es galt eben als unhöflich, einem geschenkten Pferd in Anwesenheit des Schenkenden ins Maul zu schauen, um eben zu überprüfen, wie alt oder gesund das Tier ist. Und deswegen sollte man das nicht in Anwesenheit tun, sondern wenn überhaupt, dann halt hinterher. Aber man sollte sich trotzdem über auch kleine Geschenke beziehungsweise Geschenke überhaupt freuen.
Das ist ja unverschämt. Auch.
Ein Vorläufer des Schrottwichtelns.
Auch richtig, ja.
Hier ein Schrottpferd.
Das arme Pferd, ey.
Nee. Okay. Gut. Dann haben wir nur noch zwei. Und zwar, das nächste ist jetzt einfach, aber die Herkunft dieses Sprichwortes ist sehr interessant. Vielleicht wollt ihr das ja erraten. Und zwar, aller guten Dinge sind drei. Woher könnte das stammen?
Boah.
Ihr werdet eh nicht drauf kommen.
Aber der Vater, der Sohn, der Heilige Geist.
Weil drei eine
weil der
heilige
drei,
Zahl ist.
Dreifaltige, drei, ach verdammte
Dreifaltigkeit,
Scheiße. Dreifaltigkeit, genau.
Und die drei Könige und so.
Und die drei Könige.
Und allgemein die Zahl drei. Auch in Märchen übrigens.
Trippt die schon. Ja, allgemein ist total krass.
Ich habe das Gefühl, das ist tatsächlich biblischen Ursprungs.
Mhm. Aller guten Dinge sind drei. Kann schon sein. Es gibt doch auch irgendwie Dramentheorie, ich weiß jetzt nicht.
Ja, gibt's.
Wer es gesagt hat. Ja, die ist richtig. Ich weiß nur nicht, welcher kluge Mensch aus dem
Aristoteles hat irgendwas dazu gemacht.
Den nämlich, ne? Den meine ich. Und okay. Der hat gesagt, irgendwie auch dramaturgisch ist irgendwie die drei eine total wichtige Zahl. Irgendwie so von wegen, dass Sachen zweimal schief laufen können, aber dann beim dritten Mal, dann.
Bam!
Dann geht's wie eine Eins. Ja, ich meine. Ich hatte das.
Okay.
Ich hatte ja mal altgriechischen Unterricht, da wurde das so nebenbei gedroppt und ich habe das einfach so als Wissen mitgenommen. Ich habe da aber keine solide Quelle für, keine Ahnung.
Also im Märchen ist es so, dass zweimal was schief läuft und beim dritten Mal funktioniert es dann.
Also drei auf jeden Fall seit Ewigkeiten eine ganz mystische Zahl für Menschen. Ja,
auf jeden Fall. Genau, also es geht darum, dass beim dritten Anlauf dann etwas klappt, wenn es vorher die zwei Male nicht geklappt hat. Und das Sprichwort geht auf die alten Germanen zurück. Und zwar genau genommen auf die Rechtssprache. Ein Ding war nämlich früher keine Sache, sondern einfach mal die Bedeutung geändert, sondern ein Ding war eine Gerichtsverhandlung. Und wer zu Gericht vorgeladen wurde und dreimal nacheinander nicht zum Termin erscheint ist, konnte dann auch in Abwesenheit verurteilt werden. Und dann hat der Kläger automatisch gewonnen. Und deshalb, aller guten Dinge sind drei. Ja.
Krass.
Ja, das ist wild.
Ich dachte ja so, wow, krass. Als ich es gelesen habe.
Ja, verrückt.
Leute, ich möchte das noch kurz einwenden. Ne? Diese Redewendung, ich weiß, es geht gerade eigentlich um Sprichwörter, aber diese Redewendung, Tomaten auf den Augen haben. Das kommt einfach davon, dass das früher eine Strafe war für Ehebrecher oder keine Ahnung was, dass die mit Tomaten auf den Augen rumlaufen mussten, so zur Demütigung und so. Und jeder weiß ja dann, was die Person getan hat. Und ich dachte so, wow, krass, aber es ist eine Redewendung.
Die waren da konsequenter auch.
Ja.
Die waren da, weißt du?
Ja, in Spanien war das damals so.
Eieiei.
Ach, aber ich muss das kurz droppen, es war einfach viel zu interessant. So.
So krass.
So, dann das letzte, seid ihr ready?
Yes.
Hatten wir eben schon. Die Zeit heilt alle Wunden.
Oh. Ist ja auch eine meiner meistgehassten Floskeln tatsächlich, aus irgendeinem Grund. Also es stimmt halt leider, wie es halt mit so richtig abgedroschenen Floskeln der Fall ist. Aber Gott, nervt mich das immer.
So, ja, Schülerfortzeit halt.
Voll, ne?
Ja, man denkt sich dann immer so, ja, ich weiß, die Zeit heilt alle Wunden, aber gerade tut es echt
genau,
weh.
Genau, das hilft jetzt Loki, weißt du, nicht so, dessen, weiß nicht, Tamagotchi gestorben ist.
Ja.
Rest in peace. Ja, die Zeit heilt alle Wunden. Ja, boah.
Also eigentlich wisst ihr doch, was das bedeutet.
Ja, klar.
Du musst auch kurz droppen. Ich habe dazu jetzt keine lustige Geschichte, leider.
Ach so, das ist einfach okay.
Ich könnte es auch einfach psychologisch erklären, dass man so nicht am ersten Tag einfach so mit dem Verlust von jemandem oder etwas fertig wird, sondern dass man erstmal so ein paar Stufen der Trauer durchlaufen muss. Ich habe das Gefühl, dieses Zitat ist natürlich ein bisschen älter als dieses Modell, aber man durchläuft ja laut einem bestimmten Modell, dessen Urheber ich leider nicht mehr kenne und dessen Namen ich auch nicht mehr kenne, bestimmte so Stufen der Trauer durch. Also, ja. Dass man das so, dass man erst total fassungslos ist und sich fragt, was wäre, wenn? Und dann ist dann zum Schluss, glaube ich, auch doch akzeptiert. Mhm. So. Und ja, die Zeit halt alle Wunden, also ja, es dauert, aber irgendwann wird man mit der Trauer fertig.
Ja, genau. Oder mit auch einem gebrochenen Bein.
Auch unabhängig davon, ob dieses Modell damals existiert hat, ist ja die Trauerverarbeitung wahrscheinlich schon damals ein Ding gewesen, ne? Und nichts anderes beschreibt genau. Das ja, ne?
Dass du es gab ja seit Urzeiten so auch Rituale,
ja.
Ne? Um ja, so verstorbene Mitglieder der Sippe oder des Stammes so die letzte Ehre zu erweisen.
Ja, am Ende
darüber hinaus.
Am Ende einer jeden Sendung landen wir wieder beim guten alten Thema Tod. So, das ist
super. Ey.
Okay, und dazu, also zu diesem Zitat, ich finde, das Lied, das wir ausgesucht haben, passt ganz gut. Es ist eher so melancholisch. Und auch da kann man dem lyrischen Ich sagen, ey, yo, Dude oder Dudette, die Zeit hat alle Wunden. Und zwar sind es Grüne Augen lügen nicht von Jeremias.
Yes, gib ihm. Spielen wir jetzt auf der 100,0. Hey, Grüne Augen lügen nicht von Jeremias. Hier auf der 100,0. Wir machen weiter mit unserer Sprichwörtersendung. Laut gedacht, neben mir sitzen immer noch Iman und Danny.
Yay.
Oh. Yes. ich wollte noch auf eine kleine Anekdote zu sprechen kommen. Und zwar das Sprichwort, das mir so am meisten kleben geblieben ist. Danach habe ich ja am Anfang, darüber habe ich ja am Anfang so ein bisschen gefragt.
Ja.
Das war ein Martin-Luther-Zitat, das bei mir, das bei meiner Mom in der Küche hängt. So. Und auch seitdem ich denken kann, das war irgendwie, und wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, würde ich heute noch mein Apfelbäumchen pflanzen. Und ich meine...
Krass.
Ja.
Ja, gesagt, ich habe mich gerade automatisch gefragt, wenn ich wüsste, dass ich morgen sterbe oder tot bin, würde ich dann noch einen Apfelbaum pflanzen? Also
ich pflanze generell jetzt keine Apfelbäume, dann würde ich das auch dann nicht machen.
Ja, aber es geht ja auch so ein bisschen darum, dann noch Mühe in etwas zu stecken.
Voll.
Und dann kann man so einerseits so die Einstellung haben, oh mein Gott, morgen bin ich tot. Ich muss jetzt noch irgendwas Sinnvolles machen für die Welt oder für mich oder keine Ahnung, irgendwas. Und die andere Sicht darauf wäre aber, yo, morgen sterbe ich sowieso, lohnt nicht, ich gehe pennen.
Ja, so eine gewisse Trotz jetzt erst Rechthaltung mäßig.
Ja, es gibt so ein schlaues Wort dafür in der Philosophie.
Punk.
Von, ich glaube, das Nihilismus.
Nihilismus, ne? Ist
wenn das? Man so anti-alles ist. Also ja. Alles verneint.
Anti-alles für immer.
Anti-alles für immer.
Ja.
Klingt wieder nach Punk.
Klingt wieder nach WhatsApp-Spruch.
Ja, auch richtig. Das ist auch so eine komische grün verzierte Tafel gewesen, wirklich in so einem, auch dem düstersten Rahmen, den du dir vorstellen kannst. Aber ja, genau, das ist ein Ding, das ist mir auf jeden Fall hängen geblieben. Das ist für mich auch das Sprichwort schlechthin. Und andere Leute kennen es halt einfach nicht, ne? Aber ich bin da reingewachsen, für mich ist das so das Sprichwort, keine Ahnung. Wenn ich an Sprichwörter denke, dann direkt
hat Martin Luther. Hat er mal einen Apfelbaum gepflanzt, also Martin Luther? Weil ich habe mich jetzt gefragt.
Willst du die Authentizität so? Ist das real?
Ja, ich frage mich gerade, wenn er zu einem bestimmten Zeitpunkt das ausgesagt hat und wenn er weiß, dass ihm dass er so handeln würde, wenn er morgen sterben würde, dann muss ihm das ja wichtig sein. Wieso hat er es dann nicht einfach gemacht,
nicht,
wenn er morgen noch trotzdem lebt?
Und nicht groß drüber gelabert, so, sondern der Junge soll einfach mal machen, so, weißt du? Hä? Ja. Wo bleibt der Apfelbaum, Martin Luther? Ach ja. Aber habt ihr so eine Sprüche, die euch irgendwie so seit der Kindheit hängen geblieben sind? So, das ist ja nochmal eine andere Frage tatsächlich, weil bei mir war das wirklich so exakt das Ding. Ich habe jeden Morgen drauf geguckt vom Schulweg, so, ja gut, dann trägt sich das halt ein, so.
Ja, es gibt zwei Zitate, die mir hängen geblieben sind. Eins war von Bertrand Russell, glaube ich, wird er ausgesprochen, war ein Philosoph. Und das Zitat geht folgendermaßen, vielleicht kennen es einige. Das ist der ganze Jammer. Die Dummen sind so sicher, dass die und die Gescheiten so voller Zweifel. Und das war mal mein Facebook-Zitat. Also eingegeben, dann so, boah, Leute, es gibt so viele dumme Menschen. Kurz mal hier am Abhaten. Nee, aber ich find's sehr authentisch, realitätsnah. Und weil ich so ein Philosophie-Nerd bin, gab es auch in meinem Abi-Buch damals, konnte man ja auch Zitate einfügen. Und da habe ich auch von einem sehr alten Philosophen, irgendwas mit M. Das ging aber ungefähr so, sei so, wie die Philosophie dich haben möchte. Mhm. Und bezieht sich halt dann darauf, dass, ja, dass man sich ethisch korrekt und gut verhält und eben keinen Mist macht oder andere Menschen verletzt oder ähnliches. Außer es passiert aus Versehen.
Also wenn du korrekte Philosophen fragst, ne? Es gibt ja auch ganz viele Leute, die sich halt ihren Scheiß auch schön reden wollen.
Ja, das stimmt. Oder? Also, ja.
Genau. Das ist dann Karl Schmidt oder so ein Scheiß, ne? Also so, was halt wirklich so richtig in so, ja.
Genau, man kann es dann halt immer nochmal auf das beziehen, also auf einen bestimmten Philosophen oder so beziehen, den man selber gut findet. Und klar kann es dann auch ein Philosoph sein, der total Müll gelabert hat, theoretisch. Aber genau, für mich, also das steckt ja eigentlich nicht hinter dem Zitat, sondern eigentlich halt schon so.
Ist auch doof von mir tatsächlich, weil solchen Leuten will man ja auch nicht falsche Legitimität geben. So. Es ist ja nicht so, als wäre das so zwei gleichwertige Ideen, die gegeneinander kämpfen, sondern es ist relativ klar, dass es schon cooler ist, kein Arsch zu sein, sondern Alltag und halbwegs moralisch zu handeln. So, weißt du? Das halte ich erstmal für unterstützenswert. So. Wir sind uns einig.
Ja.
Danny, hast du noch was?
Hab ich noch was? Ich habe tatsächlich noch zwei Sprichwörter, die mir einfallen. Boah, einerseits etwas, das mir aus dem Hals hängt, ehrlich gesagt, aber ist mir zu wichtig, um es nicht zu nennen. Es ist nämlich das Sprichwort, was sich neckt, das liebt sich. Und genau, ich wurde als Kind halt sehr, sehr oft von so Jungs aus meiner Parallelklasse oder auch aus meiner eigenen Klasse geärgert und halt wirklich gemobbt. So, das hat schon in der Grundschule angefangen und das setzte sich dann natürlich auch in die weiterführende Schule fort. Und das hat mich halt immer wirklich verletzt, weil diese Leute halt so scheinbar ohne Grund wirklich gemein zu mir waren, beziehungsweise dann irgendwelche Gründe an mir gesucht haben. Und meine Eltern und Großeltern, die haben dann immer gesagt so, ja, was sich neckt, das liebt sich. So, um zu suggerieren, die fahren in Wirklichkeit alle total auf mich ab. Implizierend, dass die Jungs alle schon irgendwie auf Mädchen stehen. So, erstens heteronormatives Bild. Zweitens spielt das auch einfach wirklich so ein, spielt das halt auch so die Risiken und Folgen von Mobbing einfach so runter, habe ich das Gefühl. Weil so vor allem, ja, das wird einfach nicht ernst genommen. Und man versucht dann so diesen Approach, diesen Ansatz zu bringen, so, ja, der mag dich eigentlich total, so, dass man sich vielleicht irgendwie irgendwem gegenüber anders verhält, so, obwohl man dem einfach überhaupt nichts schuldet, weil der einfach übelst gemein zu mir ist. Mhm. Und das ist halt so ein Sprichwort, das ja, sehr hängen geblieben ist, auch wenn es natürlich so eine ziemlich miese Geschichte ist. Ein anderes Sprichwort, genauer gesagt ein geflügeltes Wort, das ich noch aus der Kindheit kenne: Das Berühren der Figuren mit den Pfoten ist verboten. Ich dachte lange Zeit, es wäre ein Originalzitat aus SpongeBob. Das hat irgendwann mal in einer alten Folge Mr. Krabs zu SpongeBob gesagt. Ich wüsste leider sehr gerne, welche Folge es genau war, aber es war auf jeden Fall eine der alten Folgen. Und ich habe erst vor kurzem herausgefunden, dass das Sprichwort eigentlich viel älter ist. Ich habe unterschiedliche Zuschreibungen auch gesehen. Also ein User im Internet sagt, es ist Joachim Ringelnatz. Die Erben bzw. die Nachlassverwalter von Ringelnatz haben das verneint. Andere Leute sagen, es sei Heinz Erhardt. Ob es wirklich von Heinz Erhardt stammt, ist aber auch nicht gesichert.
Ich finde es so geil, dass die Leute von diesem Ringelnatz gesagt haben, nee, das kann er nicht gesagt haben. Also wüssten die alles, was der gesagt hat. So, weißt du? Nein, das ist Quatsch.
So. Ja, die haben tatsächlich gesagt, nee.
Weißt du ansatzweise, was das denn heißen soll? Weil das Berühren der Figuren ist verboten.
Ist wahrscheinlich also, einfach ein
ist eine sehr... Schachregel, oder? Also ich denke
so, das klingt so danach, ja.
Voll, ne? Kommt irgendwie aus dem
Schachkontext. Also im Schach gibt es auch so eine Art Regel. Das heißt irgendwie berührt, geführt.
Hier, das berührt... Genau, so denke ich halt auch, ne? Das berührt... Also grundsätzlich.
Ja.
Nee, aber... Das Berühren der Figuren mit dem Pfoten ist verboten. Mhm. Wird, okay, wem das zugeschrieben ist, ist nicht ganz klar, genau, aber...
Ich finde, es ist einfach nur eine fancy Art zu sagen, nicht anfassen.
Ich habe auch jetzt nachgesehen und sehe gerade, ja, du hast...
Vielleicht bezieht es sich auf sexuelle Belästigung.
Genau. Es gibt zwei Deutungsweisen. Und zwar besonders in Ausstellungen, das Berühren von zum Beispiel Skulpturen im Museum ist unerwünscht. So, ne? Das ist relativ klar. Auch relativ klar sollte sein. Auch bei körperlicher Annäherung, Berührung ist ein Verstoß gegen Regeln, Normen. Mhm. Es deckt quasi beides auf. Es ist ein Sprichwort mit einer sogenannten Doppelfunktion.
Mhm. Oh, ja. Schön. Immer wenn man es braucht, kann man es rauskramen.
Ja. Das ist halt so die Sache, wenn du halt... Es gibt halt auch Sachen, die kannst du heute nicht cool sagen. 2021, wenn du jetzt sagst, aber das Berühren der Figuren mit den Pfoten ist verboten, so, dann kickt das die Leute nicht mehr, weißt du?
Das ja. Ich finde das total cool, Entschuldigung hier.
Ich finde, so Sprichwörter werden ja gerne humoristisch benutzt, ne?
Mhm.
So, das heißt, man kann selbst eigentlich gar nicht so ernst nehmen, weil es eben so komisch klingt manchmal, je nachdem welches Sprichwort. Also das mit dem Spatz und dem
Es liegt auch nur Tauchen, an diesen Figuren, glaube ich. An dem Wort Figuren, glaube ich.
Hm?
Das Berühren der Figuren ist verboten mit dem Pfoten.
Ja, aber auch, dass es sich reimt und Pfoten. Ich meine, Menschen haben ja keine Pfoten. Hunde haben Pfoten. Oder hast du Pfoten?
dazu gebe ich gar keinen Kommentar ab, wie ich hier aussehe.
Am Ende kommt raus, Loki ist ein Furry.
Ich bin das sprechende Mikrofon von Köln Campus.
Halb Mensch, halb Hund.
Halb Mensch, halb Studio. Ach ja.
Ja, aber ich finde es lustig, weil... so bestimmte Sprichwörter werden ja auch, das geht so ein bisschen in die Richtung, die du auch genannt hast, so von wegen, was sich liebt, das neckt sich. Das soll ja quasi eine Erklärung sein oder so. Aber ich, also, was in dem Fall ja gar nicht zugetroffen hat, sondern die Leute haben dich halt einfach geärgert und genervt und was auch immer. Und ich merke das auch oft, so in meinem sozialen Umfeld, sage ich mal. Gibt es so Leute, die benutzen Sprichwörter, um etwas zu, ja, so als Argumentationsstütze. So, ja. Man diskutiert über irgendwas, ja, aber es heißt ja auch so und so, ne? Hm? Ja, jetzt musst du mir recht geben.
Ja.
Und das ist eigentlich so absurd, weil, naja, man könnte dann genauso gut das gegenteilige Sprichwort anführen, ne?
Es sind halt auch häufig Hohlphrasen einfach, ne? Es ist ja häufig auch nichts dahinter, so, weißt du? Du sagst etwas und um entwaffnet zu werden zum Beispiel, wird dann gesagt, ja, da sieht man direkt, wessen Geisteskind du bist, ne? Hier, also ja. Auch egal, ich will das gar nicht so politisch festmachen, ne? Aber zum Beispiel, an dem Vorwurf hab ich das Gefühl, schnell tatsächlich, ne? Egal, was du sagst sogar tatsächlich wahrscheinlich. So, ne? Da merkt man schon, was du sonst noch für Ansichten in deinem kleinen Kinderzimmer hast. Und ich denke so, Bro, ich weiß nicht. Ich weiß nicht.
Das ist alles chaotisch in meinem Zimmer.
Ja. Also Redewendungen können genutzt werden, um, naja, sich aus einer Sache rauszuargumentieren, um sich einen Push zu verleihen, um allerdings auch sich zu rechtfertigen, und zwar auch teilweise auch wirklich blöde Sachen, also bei richtig beschissenen Sachen tatsächlich einfach zur Rechtfertigung genommen werden. Ne? Genau.
Ist ja auch so ähnlich wie bei Fabeln, wo am Ende dann auch so eine Art Moral steht. Und Fabeln wurden ja auch lange so benutzt, um ja so Kinder zu erziehen und so. Und das, da war es auch so, dass die Regel am Ende zwar zur Geschichte vorher gepasst hat, aber trotzdem sehr allgemein war. Und in dem Fall hat es dann halt gepasst, aber genauso gut findest du dann Fabeln, die eine andere Geschichte haben, wo dann das Gegenteilige als Moral steht. Und ja. Das ist halt sehr ähnlich zu Sprichwörtern dann.
Ja, ist einfach eine Art, einen Punkt rüberzubringen. Wahrscheinlich auch einfach tatsächlich die Banger, die sich über Jahrhunderte einfach etabliert haben. Ne? Vielleicht ist das auch eine Auszeichnung. Also wenn ich irgendwann als der letzte Sprichwortmann irgendwie in die Geschichte eingehen würde, das würde mich natürlich schon auf eine Art schmeicheln. In gewisser Art.
Ja, wenn es dir schmeicheln kann, wenn du schon tot bist, ne? Und vergiss nicht, deinen Apfelbaum zu pflanzen.
Ach ja.
Einfach richtige Statements setzen mit den passenden Wörtern. So, auch so, Statements, ne?
Es geht am Ende um Statements.
Und ein Statement hat zum Beispiel 070 Shake in ihrem Lied Under the Moon. Der Pre-Chorus lautet What happened under the moon stays under the moon. Es geht um eine Liebschaft, die nicht so publik sein sollte, und und damit macht sie klar, so, ey, das bleibt unter uns, was alles passiert hier, so unser kleines Geheimnis. Und damit
entlassen wir euch, oder?
Tatsächlich.
Yes. Genau. 070 Shake. Danach hören wir Helen Back von Bacar. Das ist natürlich auch ein übersweeter Song.
Genau, das hier so ein bisschen das Kontrastprogramm so zur Hölle und zurückgefahren, um hier endlich doch dann das eigene Liebesglück zu finden.
Und moderieren zu dürfen. Und zwar eine Sendung über Sprichwörter. Laut gedacht, geht hier vorbei. Das war unsere Sendung zum Thema Sprichworte. Wir hören noch die beiden Songs und dann verabschieden wir uns ins Schlafgemach vermutlich, denn es geht auf die 12 zu. Geisterstunde, wir bekommen alle Angst hier im Studio. Genau. Insofern sage ich tschö mit Ö auf der 100,0.
Ciao, Kakao!
Adieu, Monsieur.
Und hört diese Songs. Ich überprüfe das. Hallo rein.
Ciao.